Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Professor Jalit Sehuli ist uns zugeschaltet aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Sie sind Chefarzt der Gynäkologie an der Berliner Charité. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ich glaube, der Morgen war für Sie anders geplant. Sie wollten nach Stuttgart fliegen, aber das hat nicht geklappt. Was war los?
Meine Sekretärin ist in Sizilien und kennt meine Stärken und meine Schwächen. Und gestern, nachdem ich über Nacht aus Casablanca über Marrakech in die Klinik kam, operiert habe, meine Sprechstunde abgearbeitet habe und dann die Flugtickets ausgedruckt habe, hatte ich das Gefühl, dass es 9.15 Uhr war und stellte mir nur die Frage, ob ich vorher noch in die Klinik gehe oder nicht, und habe entschieden, ja, ich gehe in die Klinik, um 6.45 Uhr aufgestanden, und habe dann aber erst gemerkt, dass ich doch an sich schon um 6.30 Uhr fliegen sollte.
Diese schlechte Nachricht haben Sie sich dann selbst überbracht, ja?
Jeder, der schlechte Nachrichten überbringt, ist letztendlich immer auch Empfänger. Und das beginnt damit, das auszusprechen und dann eben die schlechte Nachricht als schlechte Nachricht wahrzunehmen und dann eben einen Plan B zu suchen.
Sie sind Krebsspezialist. Zu Ihren Aufgaben gehört es, Patientinnen und Angehörigen lebensbedrohliche und todbringende Nachrichten zu überbringen. Sie sagten jetzt gerade, Sie sind auch gleich wieder von der Reise aus Marrakesch und Casablanca dann in die Klinik. Hatten Sie dort auch mit solchen Nachrichten zu tun?
In jedem Bereich der Medizin gibt es leider nicht nur gute Nachrichten, sondern auch schlechte Nachrichten. Und die Krebsmedizin ist natürlich ein ganz besonderes Feld, wo es um existenzielle Fragen, um die Frage, wie kann ich weiterleben, handelt. Aber auch ich habe in der Krebsmedizin viele gute Nachrichten zu übergeben, auf das wir vielleicht später kommen. Aber auch gestern hatte ich Patientinnen, wo ich eine schlechte Nachricht, wie zum Beispiel der Tumor ist wieder da, aussprechen musste.
Was ist Ihnen von diesem Gespräch in Erinnerung?
Vor allem die Beziehung. Neben den Worten ist es immer die Beziehung und die Haltung und die Situation, ob die Frau, in dem Fall, weil ich ja Frauenarzt bin, erlauben Sie mir, dass ich über Frauen überwiegend spreche, selbst sich orientieren können und vielleicht auch in die Lage versetzt werden, selbst den nächsten Schritt mitzubestimmen.
Also die Mitbestimmung ist da ein wichtiger Punkt. Aber so eine Nachricht löst natürlich eine Welle von Gefühlen aus. Hilflosigkeit, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, vielleicht irgendwann auch der Wunsch zu kämpfen. Wie war es in diesem konkreten Fall?
Es ist so, dass wenn Sie eine schlechte Nachricht erhalten, insbesondere dann, wenn Sie unvorbereitet sind, dann ist das wie ein Überfall. Und Sie können maximal 2,5 Minuten hören, Sie können maximal 2,5 Minuten noch sehen oder riechen oder fühlen. Das heißt, Sie sind erstmal gelähmt, paralysiert, sodass erstmal gar nicht zu erwarten ist, dass Sie schon den Plan haben, wie es weitergehen soll. Und deswegen habe ich auch in der Situation die Nachricht übergeben. Ich habe eine schlechte Nachricht, die ich Ihnen heute mitteilen muss, das ist die Warnung. Und dann, wenn ich die Nachricht formuliert habe, sie dann auch wirken zu lassen. Pause.
Die Pause ist also auch wichtig. Über Ihren Namen kann man stolpern. Sie haben marokkanische Wurzeln. Spielt die Kultur auch eine Rolle, wie Nachrichten überbracht werden?
Kultur ist ja Geografie übergreifend und hat ganz viel mit Sozialität zu tun, mit der Erfahrung, die man in einem System erlebt hat. Und wenn ich eine Nachricht übergebe, hat das immer was mit Selbstreflexion auch zu tun, die leider viel zu kurz in unserer Gesellschaft kommt. Aber natürlich spielt Kultur eine Rolle und das gehört auch zum Arztberuf, interkulturelle Kompetenz auch zu lernen und zu lehren.
Sie haben eben, als Michael Jackson bei uns im Programm lief, etwas gesagt. Vielleicht können Sie es den SWR1-Hörern auch gerade nochmal sagen. Das fand ich ganz spannend.
Dass ich einer der letzten Autogramme von Michael Jackson habe.
Zum einen das. Und was hängt neben diesem Autogramm?
Neben dem Autogramm, was an meiner Wand in meinem Büro hängt, ist das Zeugnis meiner 7. Klasse. Wo das Zeugnis mit dem Satz endet, Jalit Sehuli verlässt das Gymnasium um auf die Realschule zu gehen, mit einer 5 in Deutsch und einer 5 in Latein.
Und Sie haben es dann zum Gynäkologieprofessor geschafft. Das würde man so nicht erwarten. Welchen Weg haben Sie da gewählt?
Ich bin von der 9. Klasse dann auf die 10. und habe dann im sogenannten Aufbaugymnasium, bin ich von der Realschule wieder auf einem Gymnasium, was eben für Realschüler entwickelt worden ist, gewechselt und habe dann mit Sport und Biologie ein Abitur von 2,3 erreicht, was das beste Abitur wahrscheinlich im gesamten Arbeiterbezirk Wedding in Berlin war, aber natürlich weit weg davon ist, den Numerus Clausus für die Medizin zu erfüllen, und habe dann entschieden, der Medizin treu zu bleiben und habe eben nicht den Jurastudienplatz wahrgenommen, den ich bekam, ohne Numerus Clausus, sondern habe dann eben Krankenpflege gelernt und bin erfreulicherweise nach einem Jahr der Krankenpflegeausbildung zu einem Interview an der Freien Universität damals in Berlin eingeladen worden. Und über das Auswahlgespräch habe ich dann den Studienplatz erhalten.
Ist das auch etwas, was Sie bemängeln bei uns im Bildungssystem, dass man viel zu sehr auf die Noten schielt und viel weniger auf andere Kompetenzen?
Ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich in der 10. Klasse von dem Biologielehrer gefragt wurde, Jalit, was willst du denn werden? Und jeder an der Reihe war und ich sagte, ich will Arzt werden. Und er sagte, das geht nicht. Und ich sagte, wieso nicht? Und er antwortete, naja, weil du eine 4 oder 3 in Mathematik hast, in Biologie bist du auch kein Ass, das funktioniert so nicht. Ich konnte damals nicht widersprechen und weiß aber, dass wenn man Arzt werden will, sie das wirklich wollen müssen und vor allem die Kommunikation und die Liebe zum Menschen und zu seiner Gesundheit letztendlich das Rückgrat ist und nicht die Mathematik. Ich kann bis heute maximal einen Dreisatz und das reicht.
Sie hatten dann im ersten Ausbildungsjahr als junger Arzt eine Patientin, Sie nennen sie im Buch Gerda Müller, die sollte operiert werden. Können Sie uns gerade mal in diese Situation mitnehmen?
Ja, es muss etwa im ersten Ausbildungsjahr gewesen sein, eine Zeit, wo ich begeistert war von den Möglichkeiten der Medizin, von der Toleranz des Menschen, sehr ausgedehnte Operationen zu überstehen bei Krebserkrankungen, wo ich eine Frau begleitete, die trotz ihres 86 Jahren jungen Alters blendend aussah und jetzt wegen einer Blutung, nachdem sie 35 Jahre lang keine Blutung mehr hatte und sich eben mit dieser Krebserkrankung der Gebärmutter vorstellte und sie sich sehr viel Sorgen machte um ihren Mann, der eben 92 Jahre jung war, der verschiedenste Krankheiten hatte und sie sich sehr um ihn gekümmert hatte. Sie lebten beide noch in einem eigenen Haus und am Tag der Operation rief mich die Nachbarin an und erzählte mir, dass der Mann mit 92 Jahren die Angst, dass seine Frau die Operation nicht gut überstehen konnte, nicht mehr aushielt und sich selbst erschossen hatte.
Wie wichtig ist es da, distanziert zu bleiben? In so einer Situation hat es Ihnen doch vermutlich auch erstmal die Kehle zusammengeschnürt, oder?
Auf jeden Fall. Man konnte das ja gar nicht erwarten. Die Operation war gut verlaufen, hatte keine Komplikationen und dann dieser Anruf, wo man an sich erwartet. Und ich hatte schon angedeutet, der Nachbarin, ist alles gut gelaufen, Sie brauchen gar nicht anrufen. Und dann diese Nachricht. Und in meiner ersten Jahrausbildung hatte ich nicht derartig viele Erfahrungen und rief dann gleich den Oberarzt an und hoffte, dass er das Ruder übernimmt.
Hatte aber dann nicht, oder? Wie ging's weiter?
Der Oberarzt sagte, ja, dann versuch doch mal einen Psychologen zu erreichen und vielleicht kann der das dann übernehmen. Und heute weiß ich, dass es falsch war und ich tat es. Und der Psychologe mich dann fragte, wo die Patientin ist. Sie war noch auf der Intensivstation und fragte, ob sie Angehörige hat. Und ich sagte, ja, sie hat eine Schwester aus Düsseldorf, aber mit der hat sie seit vielen Jahren keinen regen Kontakt mehr. Und der Psychologe sagte, ja, warten Sie, bis jemand kommt, den Sie kennt, eine Bekannte, eine Nachbarin, und sie soll das dann bitte dann an den nächsten Tagen ihr selbst übergeben, diese Nachricht.
Herr Sihuli, was ich bei Ihnen raushöre, ist eine gewisse Melodie in der Stimme. Schaffen Sie auch dadurch, sich selber eine Ruhe, womöglich auch eine Distanz, um all diese schlechten Nachrichten gar nicht so sehr an sich selbst ranzulassen? Ist das Methode?
Das ist keine Methode, aber man sollte eben wie jede Arznei in der Medizin die Sprache auch als Medikament wahrnehmen. Und das bedeutet, dass ich sehr achtsam damit umgehen soll, dass ich die Dosis, die Melodie, die Intervalle mir durchaus bewusst sein sollte und mir die Kraft der Sprache auch zu Nutzen nehmen sollte, zu entschleunigen in einer derartigen Situation, wo alles zusammenbricht, wo alles viel zu schnell sich zeigt. Und da versuche ich, auch mich selbst zu entschleunigen.
Damit die Nachricht dann auch beim Gegenüber ankommen kann. Sie haben auch eine Checkliste für das Gespräch erstellt. Was ist darauf Punkt Nummer 1?
Also erstmal ist die Frage, für wen? Weil ich habe Checklisten entwickelt für Ärzte, Checklisten für Patientinnen und Checklisten für Angehörige, weil mir das auch in diesem Buch so wichtig war, dass die Botschaft alle trifft und alle irgendwie damit umgehen müssen. Und es sehr wichtig ist, auch die Rolle der einzelnen Menschen zu verstehen und sie zu respektieren.
Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der Rolle, wenn man eine schlechte Nachricht überbringen muss. Das betrifft ja auch andere Lebensbereiche, nicht nur in der Medizin.
Genau, da fängt es erstmal damit an, dass ich weiß, dass es eine schlechte Nachricht ist. Weil das kann ja für jeden unterschiedlich sein. Also eine schlechte Nachricht ist die Botschaft, die das Leben danach in einen anderen Rhythmus bringt. Das heißt die Achtsamkeit. Ich weiß, es ist eine schlechte Nachricht, die ich jetzt überbringen muss. Und das heißt, bin ich auch bereit, dieses Gespräch zu führen? Und wenn ja, habe ich die richtigen Rahmenbedingungen?
Die sind nämlich?
Zeit und Ressourcen, das auszuhalten. Will ich das überhaupt? Und dann ist ganz wichtig die Warnung. Wenn Sie mit 3 Stundenkilometer in einem Fahrzeug gegen eine Wand fahren und Sie wissen, es ist die Wand, dann wird nicht viel passieren. Wenn Sie aber unvorbereitet gegen die Wand fahren, auch bei 3 Stundenkilometer pro Stunde, können Sie sich sehr schwer verletzen. Also Warnung aussprechen. Ich habe eine schlechte Nachricht.
Dass sich das Gegenüber darauf einstellen kann. Sie weisen darauf hin, dass es als Überbringer schlechter Nachrichten auch ganz wichtig ist, die Möglichkeit des Debriefings zu nutzen. Was heißt das?
So wie man sich in ein Gespräch vorbereitet, zum Beispiel ein rituales Waschen, dass man sich vorbereitet, innehält, tief Luft holt, aus dem Fenster guckt, einen Tee trinkt und dann erst in das Gespräch geht, ist es auch genauso wichtig, das Gespräch zu schließen. Das heißt Debriefing, das Ritualisieren, dass das Gespräch jetzt abgeschlossen ist und ich das auch verarbeiten muss. Und zwar bewusst und unbewusst. Und das bedeutet, dass man zumindest nochmal innehält und sagt, wie war denn der Geschmack? Bin ich zufrieden mit dem Gespräch gewesen, bevor ich gleich in das nächste Gespräch stolpere und vielleicht Dinge, die nicht reflektiert sind, in das neue Gespräch hineintrage, obwohl es unterschiedliche Themen, obwohl es unterschiedliche Menschen sind.
Was ist ganz entscheidend für Angehörige? Was ist entscheidend für den oder diejenige, die diese Nachricht erhält? Was ist da ein Punkt auf einer Checkliste, der extrem wichtig ist?
Was wir aus den Studien erfahren haben, ist, dass viele Frauen, wenn sie die Diagnose, sie haben Brustkrebs oder sie haben Eierstockkrebs erfahren haben, alleine waren. Und 80% dieser Frauen hätten aber gerne jemanden dabei gehabt, der ihnen Kraft, Stärke, Stabilität gibt. Bedeutet als Konsequenz, wenn sie zu einem Arzt gehen, können sie nicht wissen, ob es auch nicht eine schlechte Nachricht wird. Also seien Sie vorbereitet und nehmen Sie einen Menschen mit, der Ihnen hilft, die gute Nachricht zu feiern und die schlechte Nachricht auszuhalten. Das wäre eine große Empfehlung. Zweitens als Angehöriger, dass man darauf achtet, dass es immer nur um die Angehörige oder den Partner, die Freundin geht, also immer um die Betroffene und man auch in dem Gespräch die Melodie nicht nur auf sich wirken soll, sondern eher als Beobachter wirkt, als Unterstützer und vielleicht gar nicht jetzt mit neuen Therapiestrategien kommt, sondern wie kann ich dir helfen? Soll ich dir heute was zu essen machen? Kann ich für dich einkaufen? Ganz einfache Dinge übernehmen.
Sie weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig die Arzt-Patienten-Kommunikation ist. Wird sie denn dann auch so bezahlt, dass sie diesen wichtigen Status hat? Ich glaube nicht.
Ja, da haben Sie ein Kernproblem berührt, dass die Rahmenbedingungen einfach nicht existieren. Wenn Sie getaktet werden in 10, 15 Minuten, Sie Gespräche komplizierter Art nur einmal im Quartal in Rechnung stellen können und dann vielleicht 20, 30 Euro für 30 Minuten als Rahmenbedingung bekommen, dann ist das ein Problem und es viel mehr und viel leichter ist, Technik zu etablieren.
Ja, Krankenhäuser sind ja auch Wirtschaftsbetriebe. Viele Ärzte sehen sich natürlich auch gezwungen, dort dann eine gewisse Quote zu machen und die geht nicht über das Gespräch.
Wir haben natürlich die Ökonomisierung in der Medizin, weil das eben das Spiegelbild dieser Gesellschaft ist. Alles wird dosisdichter, die Prozesse werden optimiert. Aber wir müssen uns klar sein, die menschliche Beziehung zwischen Arzt und Patient ist das Kernstück unserer Gesundheit und der Krankheitsbekämpfung. Und das heißt, wir brauchen mehr Zeit, mehr Rahmenbedingungen und mehr Qualität. Nicht nur in den Operationen oder in den Medikamentenentwicklungen, sondern auch in der Kommunikation. Das heißt, auch dort brauchen wir Qualitätsindikatoren. Und da gibt es eine große Masse an Ärzte und Ärzte und medizinischem Personal, die das auch einfordern. Und deswegen wäre ich mehr als glücklich, wenn wir gesellschaftlich da einen Schulterschluss endlich führen
würden. Wenn Sie Qualität einfordern, es gibt den Skandal um gestohlene Krebsmedikamente aus griechischen Krankenhäusern, dann der Bottropper Apotheker, der Krebsmedikamente gepanscht hat, jetzt zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde. Gibt es nicht noch ein ganz anderes Problem, dass es überhaupt kein Vertrauen mehr in die Medizin gibt, zum Teil auch aus guten Gründen?
Wir haben wirklich Patienten befragt, ob sie glauben, dass der Arzt die Wahrheit sagt. Und wir waren wirklich erschrocken, dass bis zu 1/3 der Frauen mit Brust- oder Eierstockkrebs gesagt haben, sie glauben, dass der Arzt nicht ganz die Wahrheit sagt. Und das ist ein Alarmsignal, weil wie sollen sie über Sicherheit, über Empathie, über Vertrauen sprechen, wenn sie nicht vertrauen können. Und deswegen spreche ich das sehr proaktiv an und sage, ich lüge nicht in der Medizin. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Das heißt nicht, dass man alles sagen muss, aber das, was man sagt, muss wahr sein. Und mir ist das ganz wichtig, gerade in so einer lebensbedrohlichen Situation, wie es bei Krebserkrankungen ist, dass man weiß, wogegen man kämpft. Was ist der Preis? Wie viel Kraft, Zeit und Energie investiere ich wofür? Und das geht nur auf Basis der Wahrheit.
Aber Sie haben gerade einen Halbsatz gesagt, dass man nicht alles sagen muss. Ist nicht genau dieser Satz entscheidend, weil auch dadurch das Vertrauen schwindet, dass man den Eindruck hat, ja, alles wird mir sowieso nicht gesagt. Und genau da ist diese Vertrauenslücke.
Natürlich dosieren Sie das und fragen die Patientin, wie viel Wahrheit und wie viel Detail sie braucht. Natürlich. Und Sie müssen natürlich nicht bei einer Krebserkrankung sofort mit der Prognose beginnen. Natürlich antworten Sie, wenn sie nach der Prognose fragt. Aber natürlich muss man doch nicht alles, was man im Studium gelernt hat und alle Geschichten, die man im Leben erfahren hat, in einem 15-Minuten-Gespräch packen. Das ist damit gemeint. Natürlich soll man alles sagen. Und in unseren Studien war das so, dass die Patienten gar nicht über die Masse der Informationen unzufrieden waren, sondern mehr um die Erklärungen sie sorgten, weil sie der Arzt viel erzählt hat, viel Monologie, aber nicht nachgehakt hat.
Vielleicht auch mit Fachbegriffen, die man nicht versteht.
Genau.
Ja, und wenn ein Arzt sagt, ich weiß, wie schwer das für Sie ist, dann ist das kein guter Satz. Professor Jalit Sehouli, Leiter der Gynäkologischen Klinik der Berliner Charité. Warum ist das kein guter Satz?
Ja, weil ich Geschichten auch von Patienten erfahren habe, die mir berichteten, dass der Arzt zum Beispiel geweint hat, weil er so traurig war und die Nachricht so ihn traf, sondern es geht eher darum, dass man professionelle Hilfe will. Und man kann nicht in der Situation sein und sagen, ich weiß, wie Sie sich fühlen, sondern ich kann erahnen, dass es eine schwierige Situation für Sie ist. Und ich möchte Sie beraten, Sie begleiten, aber nicht von sich aus zu kommen, weil man gar nicht sich vorstellen kann, was das für diesen Menschen in seiner Situation bedeutet. Das soziale Umfeld kann völlig anders sein, die Existenz kann zusammenbrechen. Der Arzt kann sagen, es ist machbar Und für den Menschen ist das unmachbar. Der Arzt kann sagen, es ist nicht so schlimm und es kann dramatisch sein für die Patientin. Deswegen sollte man derartige Floskeln nicht nutzen und die Patientinnen nehmen das auch sehr sensibel wahr.
Weil man gar nicht weiß, was man in diesem Menschen auch auslöst. Sie stehen da vor großen Herausforderungen, wie auch ein Kollege von Ihnen, der sich in die Sendung eingeschaltet hat, nämlich aus Sonthofen, hat sich Erich Rachach gemeldet. Sie sind Allgemeinmediziner und Sie stehen auch in Ihrer Arbeit vor großen Herausforderungen und erhoffen sich Hilfe von Professor Sehuli. Inwiefern, Herr Rachach, grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich wollte den Herrn Professor fragen, wie geht er mit unseren muslimischen Patienten um? Hier haben wir eine ganz andere Situation als bei unseren anderen deutschen Patienten, weil hier die Familie ein unheimliches und eine starke Bindung hat zu dem Patienten, der jetzt zum Beispiel krank oder mit lebensbedrohenden Erkrankungen im Krankenhaus liegt. Ich habe das auch mehrmals in meiner Praxis erlebt, dass hier wir wahnsinnig auch viel Zeit, wir nehmen uns die Zeit sehr gerne, brauchen, um hier zunächst einmal die Familie zu informieren. Weil die Familie, in der Familie findet unser muslimischer Patient, ganz anders wie bei den Deutschen, glaube ich, unheimlich viel Halt und unheimlich viel Geborgenheit. Und da, finde ich, der Meinung, haben wir ein extra großes Aufgabengebiet, mit der Familie zunächst einmal Kontakt aufzunehmen, die Familie vorzubereiten auf diese schlechte Nachricht und dass dann eventuell die Familie uns auch hilft, diese Nachricht dem Patienten zu übermitteln.
Herr Rachach, ja, danke. Die Frage ist angekommen. Also der Umgang mit kulturellen Herausforderungen. Haben Sie eine Antwort, Herr Sehuli?
Also einer meiner Lieblingsthemen und erstmal vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich hat das nichts mit Religion, nichts mit Islam oder Christentum zu tun. Erstmal ist das wunderbar, wenn Menschen andere Menschen haben und Sie haben das auch beschrieben, dass Verwandte, Freunde erstmal helfen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Patienten in Begleitung eine bessere Gesamtüberlebenschance haben. Also nutzen wir und freuen wir uns darüber. Nichtsdestotrotz gelten dieselben Regeln. Ich habe erst vor kurzem eine Patientin gehabt, wo dann ich rausgegangen bin und die Tochter einer Juristin, deutsch geboren und deutsch aufgewachsen, dann sagte draußen, Herr Professor, aber wie lange lebt denn meine Mutter? Und ich sagte, wir waren noch gerade 10 Minuten zusammen und sie sagte, ja, aber ich will es wissen. Und dann sage ich, gut, dann gehen wir erstmal zu der Patientin wieder rein. Und fragen Sie, ob sie diese Frage will und ob sie sie delegieren will. Das bedeutet, natürlich müssen wir die Familie beachten, aber es geht alleine um die Patientin und es wird auch nicht gelogen. Ich kenne die Diskussion, die Sie ansprechen, dass man nicht sagen möchte, sagen Sie bloß nicht meiner Mutter, dass sie Krebs hat. Das geht nicht. Alles, was gesagt wird, wird wahr und Menschen gerade aus fremden Kulturen sind sehr trainiert, wie Kinder, sie zu beobachten, in ihre Augen zu schauen und sie wissen, wenn sie lügen und sie sehen das und das ist keine Basis eines Vertrauens. Bei großen Familien mache ich das so, ohne dass das ein Goldrezept ist, zu sagen, wer ist der Ansprechperson? Frage dann die Patientin, wollen Sie, dass diese Patientin für Sie mitkommuniziert? So war es bei meiner Mutter. Meine Mutter von 4 großen Kindern hat immer delegiert, der Khalid Sehuli soll das machen. Obwohl ich das gar nicht wollte und ich sollte dann für meine Mutter die Dinge fragen. Also, wer ist der Ansprechpartner? Eine Person. Und die muss natürlich die Regeln entsprechen. Sie kann keine Chemotherapie machen, ohne die Wahrheit zu sagen und zu sagen, wir kriegen eine Vitamininfusion und die Haare fallen deswegen aus. Das geht ja nicht.
Also, unabhängig. Wir halten fest, gleiche Regeln für alle. Danke für die Antwort und natürlich danke, Dr. Rachach, für Ihre Frage aus Sonthofen. Viele Grüße dahin.
Danke.
Danke Ihnen.
Jalit Sehuli, Leiter der Gynäkologischen Klinik der Berliner Charité, geboren in Berlin mit Wurzeln aus Marokko. Sie wurden ausgezeichnet mit einem Orden für wissenschaftliche Leistungen vom marokkanischen König und einem Preis der deutsch-marokkanischen Community. Sie tragen also zur Völkerverständigung bei und trotzdem nehmen sie auch kulturelle Prägungen an sich selbst wahr. Wie sehen die aus?
Ja, also als Weltbürger sind wir ja alle zu verstehen und ich merke, wenn ich eine Patientin als gegenüber habe, die zum Beispiel Lehrerin ist, vielleicht auch noch einen Doppelnamen trägt und wenn ich eine Patientin habe, die beispielsweise in der Burka sich zeigt und mich fragt über die Krankung, über die Prognosen, über die Therapiemöglichkeiten, dass ich anders reagiere und auch dieselben Fragen anders wahrnehme, weil ich auch als
Und anders
Mensch
heißt wie?
Phänotyp, ja, dass ich das ihr gar nicht zutraue und vielleicht mich auch eher gestört finde, weil ich doch auch durch die Blicke und durch die Phänotypen geprägt bin. Und ich denke, dass die Medizin, und dazu brauchen wir nicht nur Sigmund Freud zitieren, immer auch reflektieren müssen, wie wir etwas wahrnehmen. Und zwar, wie wir unsere nonverbale und verbale Kommunikation reflektieren und warum wir bestimmte Vorurteile haben und dass wir erst beobachten sollten, dann sollten wir lernen, wieder zu beschreiben in Worten, die wir aussprechen und schreiben können und dann erst bewerten, dass wir auch in der Medizin viel zu früh bewerten, ohne zuzuhören, zu beobachten, nach Ressourcen der Patientin zu suchen und nicht zu schnell eben eine Diagnose oder eine Bewertung vornehmen. Das merke ich auch in der Kommunikation und das versuchen wir in unseren Seminaren auch unseren Studentinnen und Ärzten auch beizubringen, dass man erstmal Abstand haben muss und nicht gleich bewerten und dem Patienten Raum geben. Der eine braucht etwas mehr Raum als der andere, aber das soll der Patient selbst entscheiden und man muss das abtasten. Dafür braucht man Zeit, braucht man Feingefühl.
Wobei die kulturelle Prägung, die Sie ja wahrnehmen, auch erstmal etwas Natürliches ist. Das wird ja oft als etwas Rassistisches gleich dargestellt. Dennoch ist es normal, oder nicht?
Na wunderbar, es ist doch wunderbar, dass wir so unterschiedlich sind. Wir können doch nicht nach einer individualisierten, personalisierten Medizin rufen und glauben, dass alle Behandlungskonzepte gleich sind. Und das wissen wir in der Wissenschaft und das wissen wir auch in der Gesellschaft. Und natürlich ist es wunderbar, wenn ich weiß, wie marokkanischer Couscous schmecken muss. Stichwort, er muss immer heiß serviert werden. Und genauso weiß, wie eine Streuselschnecke schmecken muss. Und das ist doch kein Widerspruch und kein Konflikt, sondern ist eine Bereicherung und eine wunderbare Wahrnehmung. Und deswegen darf ich als Arzt natürlich auch diese kulturelle Vielfalt inklusive der Spiritualität nutzen, um in Beziehung mit meinen Patienten zu gehen, ohne aber pathetisch und lehrerhaft irgendein Glaube, irgendeine Philosophie oder irgendeine Meinung aufzudrücken.
Genauso begegnen Ihnen vermutlich auch Vorurteile, wenn Sie in Marokko sind. Sie waren gerade wieder da. Und wenn Sie dort beispielsweise eine Lesung halten und dort aus Deutschland kommen, wie sehen dort die Vorurteile aus?
Die sind genauso, die Codes sind immer dieselben, dass alles, was man nicht kennt und was man nicht berührt, erstmal befremdend ist und man immer gerne seine Stereotypen konfirmiert, bestätigt haben möchte. Und davon muss man sich einfach trennen. Was wir brauchen, ist in Dialog zu gehen. Wir möchten Menschen anfassen, wir müssen ihnen zuhören und sie berühren. Und dann werden wir immer weniger Angst haben. Das ist ganz normal. Das war vor 1000 Jahren genauso wie heute. Also müssen wir uns entscheiden, dass wir menschliche Begegnungen ermöglichen und sie auch nutzen sollten. Und es war noch nie so leicht wie heute, in Beziehung und in Kontakt mit Menschen zu kommen. Noch nie. Und Kontakt meint hier nicht die SMS und nicht die WhatsApp-Nachricht, sondern die Berührung durch die Worte.
Wie wichtig ist die Bereitschaft zur Kritik an den Weltbildern auf beiden Seiten?
Extrem wichtig, dass man erstmal Meinungsaustausch heißt doch, eine Meinung zu formulieren und sie dann auszutauschen und sie artikulieren. Und jegliche Kritik beginnt mit der Artikulation. Und wir haben ja jetzt schon große Schwächen, Dinge zu problematisieren, sondern wir reden sehr gerne indirekt und unter vorgehaltener Hand. Und deswegen direkte Kommunikation kann empathisch sein, ist aber, denke ich, das zielführende Instrument.
Sie haben Studien gemacht, um Krebsursachen zu erforschen. Dabei haben Sie viele Patientinnen befragt, was Sie selbst glauben, was den Krebs ausgelöst hat. Was war das Ergebnis?
Der Großteil dieser sogenannten laienideologischen Vorstellungen bezieht sich auf Stress, dass man der Meinung ist, dass Stress im Beruf oder Stress in der Familie Ursache der Krebserkrankung ist. Und deswegen ist das ganz wichtig, diese Vorstellung auch auszusprechen, auch wenn man als Patient ein Bild der Erklärung für sich hat, das zu artikulieren. Und auch der Arzt sollte danach fragen, warum. Weil wenn Sie eine falsche Vorstellung haben, kann sich das immer verfestigen. So habe ich Patienten, die beispielsweise glauben, dass der Telefonmast gegenüber die Ursache ihrer Krebserkrankung war und alles tun, ihre gesamte Energie investieren, diesen Telefonmast zu zerstören. Und wir wissen, natürlich ist die Umwelt wichtig. Aber wenn Sie jetzt ein stressiges Erlebnis haben und Krebs entstehen sollte, würde das in 20, 30 Jahren vielleicht passieren. Aber grundsätzlich ist das nicht so, dass eine Stresssituation einen ganz bestimmten Krebs auslöst. Und natürlich müssen wir auf die Umwelt achten. Natürlich sollten wir Eu und bösen Stress unterscheiden, aber diese etiologischen Forschungen können Ursache sein, dass man eben gar nicht mehr die wichtigen Therapiekonzepten, Immuntherapie, Krebsoperation und so weiter in Anspruch nimmt.
Also sich das selbst auch bewusst zu machen. Sie haben auch den positiven Stress gerade angesprochen. Sie haben viel mit negativen Nachrichten zu tun, genauso auch mit guten Nachrichten. Darüber wollten wir noch sprechen. Was kommt denn bei Ihnen häufiger vor, die schlechte oder die gute Nachricht?
Das habe ich mich auch gefragt und habe Tagebuch geführt und habe erfreulicherweise gesehen, dass ich etwa 10 gute Nachrichten am Tag mitteile und 3 schlechte. Und die 10 mir gar nicht immer bewusst war und deswegen ich dann auch mir vorgestellt habe, wie kann ich die gute Nachricht aussprechen und so, dass der Patient es auch merkt. Sie haben eine 7-Stunden-Operation überstanden, wir haben 300 Knoten entfernt, Sie sind eine großartige Person, das zu überstehen, Pause. Und viele weinen, weil sie gar nicht diese Zustimmung, die Unterstützung, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen in der Medizin kennen. Und deswegen bin ich der Meinung, nicht nur Blut abnehmen, 100 Liter der Patientin entnehmen und nur mit ihr in Diskussion zu gehen, wenn das Kalium und wenn das Natrium nicht in Ordnung ist, sondern zu sagen, was alles gut war, was alles funktioniert und dass trotz Krebserkrankung der Großteil des Körpers gesund ist und Krankheit nicht bedeutet, dass das Leben sinnlos oder die Lebensqualität für immer nur negativ sein muss.
Ja, man hat ja allgemein den Eindruck, die gute Nachricht, die fällt immer irgendwo hinten runter. Sie selbst sind ein Poet und Sie haben ein Gedicht geschrieben, das im Archiv der Frankfurter Bibliothek des zeitgenössischen Gedichts aufgenommen wurde. Können Sie uns die ersten Zeilen sagen, damit wir Sie auch in Ihrer Rolle des Poeten noch erleben dürfen?
Oh, jetzt überraschen Sie mich sehr, aber Gedichte sind sehr schwierig. Aber hier geht es darum, den Schmerz bei der Flucht zu verstehen und auch zu verstehen, dass viele Menschen, die auf der Flucht sind, spüren diese Melancholie, diese Kraft, die sie zur Flucht gezwungen hat. Und dass sie eine Sehnsucht haben, ihre Heimat wieder zu erreichen, ohne dass sie jemals die manchmal erreichen kann. Und deswegen nutze ich die Poesie, nutze ich die Literatur, um mich selbst zu entschleunigen, aber auch den Perspektivwechsel in der Literatur zu finden. Und Literatur bedeutet eigentlich, Geschichten zu erzählen, um mit Menschen in Kontakt und in Dialog zu gehen. Und es gibt nichts Besseres, als etwas zu schreiben, was jemand liest und dann anderen weitererzählt. Und deswegen möchte ich Sie motivieren, sich diese Gedichte, aber vor allem auch meine literarischen Texte zu lesen.
Kann man sogar heute Abend auch live erleben. Sie müssen nämlich dennoch nach Stuttgart, auch wenn Sie den Flieger heute Morgen verpasst haben.
Es gibt noch 2.
Heute Abend dann nämlich die Lesung von Professor Jalit Sehuli im Stuttgarter Hospitalhof. Ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch heute Vormittag.
Ich danke Ihnen, Frau Köster.
Eins gehört.